Wir sind im Lukas Kapitel 9, heute Morgen, wir beginnen ab Vers 28. Was ist das Ereignis in eurem Leben, was euch vielleicht am meisten geprägt hat? Gibt es da irgendwas? Irgendein Erlebnis, was euch in eure Gedanken eingebrannt hat, was ihr nicht vergessen könnt, was ihr den Enkelkindern noch erzählen werdet? Ich denke, jeder von uns hat sowas. Ich könnte zurückdenken, in meinem Leben gibt es da so Begebenheiten. Tag, an dem ich Jesus eingeladen habe, in mein Leben zu kommen. Oder als ich mich mit der Jennifer verlobt habe. Oder von mir aus, ich kann mich auch erinnern an eine Tour um das Matterhorn. So eine 5-Tages-Tour, die wir mal gemacht haben. Das war einfach wunderschön. Oder weniger positiv, als ich Zivildienst gemacht habe beim Roten Kreuz und als Sanitäter gearbeitet habe, wir hatten eine Geburt im Krankenwagen. Das war einer der schlimmsten Momente meines Lebens. Absolut chaotisch, ich kam mir so hilflos vor. Wahrscheinlich hat jeder von euch solche Erlebnisse. Vielleicht ist es eure Hochzeit gewesen. Vielleicht war es die Geburt des ersten Kindes. Und deine Frau noch nie so ehrlich zu dir war. Vorher. Vielleicht war es auch irgendwas Abgefahrenes, wie einem Fallschirmsprung. Aber irgend so ein Erlebnis, was dich gepackt hat. Die Jünger, Petrus und Johannes und Jakobus, die werden heute so ein Erlebnis machen. Die werden ein Stück Himmel auf der Erde erleben. Ich möchte gerne diesen ganzen Abschnitt durchlesen. Lukas 9, die Verse 28 bis 36. Es geschah aber etwa 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und als er betete, er ist Jesus natürlich, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weiß, strahlend. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die mit ihm waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und 2 Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Und lass uns 3 Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte: Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Während die Stimme geschah, war Jesus wieder allein. Und als sie schwiegen und verkündeten, in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen haben. Vater, ich möchte einmal mehr beten, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Öffne unsere Augen, unsere geistlichen Augen und unsere geistlichen Ohren. Sprich jeden ganz persönlich an. Mach uns persönlich dein Wort, darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Es war ein Erlebnis, was die Jungs niemals vergessen haben. Petrus schreibt ungefähr 30 Jahre später, mehr als 30 Jahre später im 2. Petrusbrief: Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln gefolgt sind, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit, das heißt von Gott, solche Stimme an ihn erging: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Petrus hat es nicht vergessen. Vielleicht bezieht sich auch der Johannes auf diese Begebenheit, wenn er im Johannesevangelium im Kapitel 1 schreibt: Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Der Kontext dieser Begebenheit ist auch interessant. Diese herrliche Erfahrung, die die Jünger mit Jesus hatten, kam eigentlich mitten in einer fetten Identitätskrise der Jünger. Wenn ihr zurückdenkt an die letzten Wochen, Jesus hatte ihre Vorstellungen über seine Mission herbe enttäuscht, hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um euch groß und mächtig und reich zu machen hier in dieser Welt, sondern ich bin gekommen, um zu leiden und zu sterben, um eure Schuld zu tragen, die euch trennt von dem Vater, damit ihr ewiges Leben in Beziehung mit ihm haben könnt. Und dann hat er zu den Jüngern gesagt, und wenn ihr mir nachfolgen wollt, Vers 23, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Das war nicht der Plan, den die Jünger hatten. Wie gesagt, wenn du mein Nachfolger sein willst, dann musst du bereit sein, dein Ego hinzurichten und mir nachzufolgen, auf gut Deutsch. Nicht dich selbst zu verwirklichen, deinen eigenen Willen, sondern Jesus zu verwirklichen und seinen Willen in deinem Leben. Dann musst du aufhören, für dich selbst zu leben und du musst anfangen, für Jesus zu leben und für andere Menschen. Und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass das eigentlich der Weg ist, wie wir glücklich werden. Glück ist ein Nebenprodukt, haben wir gesagt. Glücklich wirst du nicht, wenn du dem Glück direkt nachjagst. Oh, wenn ich nur das hätte, das Zeug oder die Beziehung, das wär's. Wenn ich die Position hätte, die Karriere, dann wäre ich glücklich. Dann wirst du nie glücklich werden. Glück ist ein Nebenprodukt, wenn du dich selbst vergisst und anfängst, für Gott zu leben und für deine Mitmenschen. Dann wirst du ein reicher und beschenkter und erfüllter Mensch sein. Aber Jesus hat natürlich nicht nur von seinem Tod gesprochen, sondern auch von der Auferstehung. Und in Vers 27 hat er gesagt, ich sage euch in Wahrheit, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Und das bringt uns zu unserer heutigen Stelle. Vers 28, es geschah aber etwa 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. War der Berg Hermon wahrscheinlich 2800 Meter hoch ungefähr. War ein schöner Wandertag mit Jesus. Waren hier unterwegs. Und seht hier, dass sie auf den Berg stiegen, um zu beten. Wir sehen das immer wieder im Leben von Jesus. Er hat immer wieder die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, gesucht. Das war seine Kraftquelle in seinem Leben und das ist auch die Kraftquelle in unserem Leben. Dazu sind wir geschaffen als Menschen. Für Gemeinschaft mit Gott. Menschen ohne Beziehung zu Gott sind eigentlich nicht normal. Das ist nicht der Normalzustand, nicht das, was Gott sich ausgedacht hat, als er uns erschaffen hat. Das war nie so gedacht, dass wir ohne Gott leben. Ein Mensch ohne Gott wird auch nicht zufrieden sein und nicht erfüllt sein in seinem Leben. Weil wenn du ohne ihn lebst, dann verpasst du die Bestimmung, die Gott dir zugedacht hat. Dann bist du wie so ein Fisch außerhalb des Wassers. Und erfüllst nicht, wozu du geschaffen bist. Kirchenvater Augustinus hat gesagt, unruhig ist mein Herz in mir, bis es ruht in dir, oh Gott. Und das ist wahr. Aber Jesus hat uns versöhnt mit dem Vater. Er ist gekommen, um uns in Beziehung mit Gott zu bringen, wenn wir es nur annehmen wollen. Und Beziehung drückt sich vor allem in einem aus, und das ist Kommunikation, oder? Das macht Beziehung aus, ne? Macht keinen Sinn zu sagen, hey, ich habe eine Beziehung angefangen mit einem Mädel, aber wir reden nie miteinander. Das ist keine Beziehung. Das ist vielleicht ein nebeneinander herleben. Aber echte Beziehung macht Kommunikation aus. Und so ist es auch in unserer Beziehung mit Gott. Das ist, was Gebet ist, mit ihm zu kommunizieren. Und das ist wunderbar. Wir dürfen mit Gott im Gespräch sein. Wir dürfen zu ihm reden. Wir dürfen ihm unser Herz ausschütten. Und er spricht zu uns in seinem Wort, zu unserem Herzen. Und da braucht es Zeit, oder? Beziehung braucht Zeit, Kommunikation braucht Zeit. Und so ist es auch mit unserer Beziehung mit Gott. Braucht Zeit und am besten auch einen stillen Ort. Ich möchte euch ermutigen, das zu praktizieren, was Jesus hier praktiziert hat. Vielleicht mal spazieren zu gehen mit ihm. Zeit der Gemeinschaft zu verbringen. Wie gesagt, wir Männer wollen so eine Auszeit mit Gott uns frei nehmen, mal ein Wochenende mit Jesus verbringen. Unser Leben ist so hektisch, ne? Es gibt so viel zu tun. Und ja, wir dürfen in jedem Augenblick mit diesem Bewusstsein leben, der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Und wir dürfen alles mit ihm machen und ständig mit ihm im Gespräch sein. Hans-Peter Reuer hat ein Buch geschrieben, nach dem Amen bete weiter. So dürfen wir leben. Ständige Gemeinschaft mit ihm. Ich denke an Nehemia. Zwischen der Frage, die der König ihm gestellt hat, und seiner Antwort hat er schnell ein Stoßgebet zum Himmel geschickt. So dürfen wir leben, in ständiger Kommunikation mit Jesus. Aber es ist auch gut, Auszeiten alleine mit ihm zu nehmen. Rendezvous mit ihm. Sich zu treffen, mal längere Zeit zu nehmen. So wie es für eine irdische Beziehung gut ist, wenn man nicht nur mit anderen Leuten rumhängt und zwischendrin mal miteinander redet, sondern wirklich mal vielleicht ein Wochenende zusammen wegfahrt, intensiv Gemeinschaft miteinander verbringt. Rendezvous mit Jesus, um diese Dinge zu verarbeiten, die er uns sagt, die Dinge, die in unserem Leben abgehen, klaren Kopf zu behalten in unserem hektischen Leben. Das, was er zu uns spricht in seinem Wort, wirklich zu durchdenken, drüber nachzusinnen. Diesen Frieden im Herzen zu bewahren in dem Auf und Ab dieses Lebens. Und ich denke, das ist ein Hinweis darauf, wie wir unser Kreuz tragen können in dieser Welt. Und Kreuz tragen ist nicht das Kreuzweh oder deine Frau oder dein Mann, sondern das Kreuz ist, wenn du Nein sagst zu dir selbst, um Ja zu sagen zu Gott. Wie kannst du so leben? Ich glaube, der erste Punkt ist, dass du dir regelmäßige Auszeiten mit Gott nimmst in deinem Alltag. Das wird dich stärken. Und seht hier, was passiert ist, als Jesus zum Vater betete. In Vers 29 lesen wir, und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gesicht wurde weiß, strahlend. Jesus wurde verändert. Während er gebetet hat, wurde er verändert. Im Markus-Evangelium in der Parallelstelle heißt es, Jesus wurde umgestaltet. Das Wort im Griechischen ist das Wort, wo wir unser Wort Metamorphose herbekommen. Umgestaltet, wenn so eine kleine Raupe sich einspinnt in einen Kokon und dann umgestaltet wird und dieser wunderbare Schmetterling hervorkommt. Das ist, was hier gemeint ist, das ist dieses Wort. Dieses Vieh ist noch immer dasselbe Wesen, aber es ist doch völlig neu, ganz anders. Hat neues Aussehen, hat neue Eigenschaften, neue Fähigkeiten, es kann fliegen. Dasselbe passiert hier mit Jesus. Er wird verwandelt, eine Metamorphose, er wird verwandelt in seinen verherrlichten Zustand, in seinen himmlischen Zustand. Unbeschreibliche Herrlichkeit, unbeschreibliche Schönheit. Und für Jesus war das möglich, weil er war sündenlos, er war vollkommen. Für ihn war es möglich. Ich persönlich glaube, das Wunder war nicht so sehr, dass Jesus hier verwandelt wurde und verherrlicht wurde. Das Wunder ist, dass er es die meiste Zeit so gut versteckt hat in seiner Menschlichkeit. Seine wahre Natur, sein natürlicher Zustand. Wunder der Menschwerdung Jesu. Philipperbrief spricht darüber, dass Jesus, der Gott war, zweite Person des dreieinigen Gottes, wenn wir es genau nehmen wollen, er war Gott gleich, aber er hat es nicht festgehalten, Gott zu sein, sondern er machte sich selbst zu nichts. Das ist, was wir sind im Vergleich zu Gott. Er machte sich selbst zu nichts. Und nahm Knechtsgestalt an. Das heißt, er wurde Mensch. Und dann als Mensch wurde er der Diener, der letzte von allen Menschen. Als Mensch erfunden, hat er sich wieder erniedrigt, gedemütigt bis zum Tod am Kreuz. Der Foltertod, der für die letzten Verbrecher bestimmt war. Ist unser Platz, ist mein Platz, dein Platz. Dieser Platz am Kreuz. So tief ist Gottes Liebe für dich. Gott liebt dich. Er liebt dich wirklich. Er liebt dich leidenschaftlich. Und so tief ist seine Liebe für dich. Ein Gott, der sich so tief hinunterbeugt, um die Schläge abzufangen, die eigentlich dir gebührt haben. Das ist unser Gott. Das sehen wir in Jesus. Und Jesus, der ans Kreuz geht für dich, damit er dich mitnehmen kann in den Himmel. Bist du dir bewusst, dass Jesus zu diesem Zeitpunkt hier auf dem Berg der Verklärung direkt in den Himmel hätte gehen können? Es hätte ihm nichts zurückgehalten. Er hätte diese kaputte Welt verlassen können und direkt zurückgehen können zu seinem Vater. In die Herrlichkeit, die er von Anbeginn der Zeit an hatte. Aber wenn er das getan hätte, dann wäre er ohne dich dort. Ohne mich. Denn wir Menschen, wir haben ein Problem. Problem ist Sünde. Gott ist vollkommen und wir sind es nicht. Und er wird mit Unvollkommenheit nicht Gemeinschaft haben. Er wird es richten. Und da ist Jesus gekommen, um einzugreifen. Gott in Jesus. In dieses Buch, das Buch, wer, wo alle deine Sünden aufgezeichnet sind. Und das bist du. Und Gott sieht auf dich, was sieht er? Deine Schuld steht zwischen dir und Gott, das trennt dich. Und was Jesus getan hat, er ist Mensch geworden und hat deine Schuld auf sich genommen, damit du Beziehung haben kannst, Gemeinschaft erfahren kannst mit Gott dem Vater. Dass du nicht Gericht erleben musst, sondern seine Gemeinschaft erfahren kannst. Da findet diese Überweisung statt, von dir auf ihn. Und wann findet diese Überweisung statt? Wenn du es im Glauben für dich in Anspruch nimmst. Gott wird sich uns nicht aufdrängen. Du machst es wirksam, was Jesus am Kreuz für dich getan hat, wenn du es persönlich für dich annimmst. Jesus ist nicht in den Himmel aufgefahren von diesem Berg Hermon. Er ist auf dem Berg Hermon geblieben für dich. Und er hat sich misshandeln lassen und schlagen lassen und an den Kreuz nageln lassen für dich. Es waren nicht die Nägel, die ihm gehalten haben dort am Kreuz. Es war was viel was Stärkeres. Es war seine Liebe für dich. Er war bestimmt in seinem Herzen, dich mitzunehmen, in seine Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit mit dir zu teilen. Sein ewiges Leben dir zu schenken. Im Garten Gethsemane hat Jesus Blut geschwitzt. Vor Angst. Vor dieser Folter des Kreuzes und noch viel mehr vor dieser geistlichen Folter. Als alle Sünden, dieser ganze Schmutz von allen Menschen auf ihn ausgeleert wurde und ihm zugerechnet wurde. Und er dafür bestraft wurde. Und er hat dort gebetet im Garten Gethsemane, Vater, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, Menschen zu erlösen, dann lass es an mir vorübergehen. Aber Jesus hat dort auch gebetet ums Kreuz, wenn er genau nachlässt. Er hat gesagt, wenn es keinen anderen Weg gibt, Vater, dann gib mir das Kreuz. Hat er für dich getan. Davor hat er gebetet in Johannes 17. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Der Apostel Johannes schreibt uns im 1. Johannesbrief 3, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wunderbare Verheißung, die wir haben. Dass wir eines Tages verherrlicht sein werden, wenn wir uns Jesus anvertraut haben. Dass wir ihm gleich sein werden. 1. Korinther 15 lesen wir davon, dass wir eines Tages verwandelt werden, wie Jesus hier auf dem Berg der Verklärung verherrlicht werden. Jesu Liebe, die wir hier sehen in dieser Stelle. Wir können hier auch eine Vorschau auf den Himmel sehen. Wir haben eine echte Hoffnung, wir haben eine echte Vorfreude auf den Himmel. Ich denke an die Christine, die vor nicht allzu langer Zeit an Krebs gestorben ist. Sie hat gesagt, ich freue mich auf den Himmel. Sie war bereit zu gehen. Da war Friede da, da war Vorfreude da. So kann nur ein Mensch in die Ewigkeit gehen, der Jesus im Herzen hat. Zweiter Punkt, wir können das Kreuz tragen in dieser Welt, weil wir eine echte Hoffnung haben und eine echte Perspektive haben. Und vielleicht ein dritter Punkt auch hier gleich dazu, wir können das Kreuz tragen, weil Jesus uns liebt, weil es er echt gut mit uns meint. Wir haben aber auch eine echte Hoffnung hier und jetzt, schon hier in diesem Leben. Seht ihr, Jesus wurde verwandelt, als er betete, als er Gemeinschaft mit dem Vater hat. Und wir haben die Verheißung, dass wir verwandelt werden, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, wenn wir uns mit Jesus treffen, wenn wir ihn betrachten, im Geist, in seinem Wort, im Gebet. 2. Korinther 3, da heißt es, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist geschieht. Ich lese euch das nochmal vor aus der Neuen Leben-Übersetzung. Es ist so übersetzt, der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Der Geist des Herrn wirkt in uns, dass wir ihm immer ähnlicher werden und seine Herrlichkeit reflektieren. Er kennt den Spruch, schlechter Umgang verdirbt die Sitten. Umgekehrt, guter Umgang ist gut für die Sitten. Deswegen wollt ihr, dass eure Kids mit braven Kindern spielen und dann mit schlimmen. Weil die Menschen, mit denen wir Gemeinschaft haben, die Personen, mit denen wir rumhängen, das färbt ab auf uns. Es prägt uns. Und so ist es auch mit Jesus. Wenn wir Gemeinschaft mit Jesus pflegen, wenn wir ihn betrachten, in seinem Wort, im Gebet, dann werden wir von ihm geprägt werden, dann werden wir verändert werden. So wie Mose, der Gottes Herrlichkeit schauen durfte in der Wolke. Und dann, wenn er rauskam aus diesem Heiligtum, aus diesem Zelt, dann hat sein Gesicht gestrahlt. Es hat abgefärbt. Er hat diese Herrlichkeit wiedergespiegelt. Und ich sehe das an manchen von euren Gesichtern, dass sie strahlen. Und es ist so wunderschön, wenn der Charakter Jesu, seine Geduld und seine Liebe und seine Barmherzigkeit und seine Freude, wenn diese Dinge wiedergespiegelt werden im Gesicht und im Leben eines Menschen. Das ist wunderbar. Das ist so heil, das ist so gut. Und ja, niemand von uns ist schon perfekt. Aber Gemeinschaft mit Jesus verändert uns. Er verändert uns. Er tut es von innen heraus. Und das ist so eine gute Nachricht, oder? Bist du jemals unzufrieden mit dir selbst? Gehst du dir jemals selber am Keks, dass du dich selber gar nicht ausstehen kannst? Mir geht's so. Ich habe noch so viele Probleme. Ich habe noch so viele Unzulänglichkeiten. Ich meine, wie machst du das selbst? Wie veränderst du dich selbst? In uns selbst sind wir so begrenzt, uns zu ändern. Ne? Wie weit kommst du schon, wenn du sagst, ich nehme mir vor, ich will ein liebevoller und geduldiger und fröhlicher Mensch werden? Wie weit kommst du? Nicht weit, oder? Aber es gibt jemanden, der kann dich wirklich verändern. Und das ist Jesus in dir. Ein Thomas schreibt, Gott hatte als unser Schöpfer immer die Absicht, in uns zu wohnen. Das ist Normalität für einen Menschen, wenn Gott selbst in uns und durch einen Mann oder eine Frau wirkt. Das ist wunderbar. Jesus verändert uns. Und jeder, der Jesus kennt, kann es bezeugen. Ich kann es bezeugen. Ich bin noch lange nicht das, was ich sein soll. Aber ich bin auch nicht mehr der, der ich mal gewesen bin. Gott sei Dank. Jesus hat mich verändert. Ich war ein furchtbarer Jugendlicher. Obwohl ich alles hatte, war ich ein sehr unzufriedener und ungeduldiger, zorniger, aufbrausender junger Mann. Hab mir und das Leben meiner Familie und anderen Menschen zeitweise so richtig schwer gemacht, bevor ich zu Jesus gekommen bin. Aber Gott sei Dank, Jesus hat mich verändert an dem Punkt. Als ich Jesus in mein Leben eingeladen habe und Frieden mit Gott gefunden habe, habe ich auch Frieden in meinem Herzen gefunden. Und es hat mich verändert. Und ich bin so dankbar. So viel heiler. Ich kann mich erinnern, Zeiten, wo ich alleine auf meinem Zimmer gesessen bin und zornig war auf die ganze Welt, weil irgendwas nicht nach meinem Willen gelaufen ist. Es ist nicht heil. Es ist nicht gut, so zu leben. Jesus ist heil. Er ist der heilste Mensch und der schönste Mensch, der je gelebt hat. Das ist Lebensqualität. Wenn wir so leben können wie Jesus. Keinen Hass auf andere Menschen. Immer geliebt, unglaubliche Geduld, unglaublichen Frieden, Freude im Vater, im Heiligen Geist, und Lebensqualität. Das ist ja der vierte Punkt, den ich heute machen möchte. Wir können unser Kreuz tragen, weil Jesus in uns wirkt. Das ist unsere Hoffnung. Christus in uns ist die Hoffnung auf unsere Herrlichkeit, heißt im Kolosserbrief. Er ist der Macher. Alles, was wir machen müssen, wir müssen ihn betrachten. Und so werden wir verändert. Ich finde es faszinierend, das im Kontext anzuschauen. Wenn wir uns selbst verleugnen, wenn wir von uns selbst wegschauen und auf Jesus schauen, ihm nachfolgen, ihn betrachten, dann kümmert er sich um uns selbst. Während wir auf ihn schauen, verändert er uns in sein Bild. Und das ist so heil und das ist so wunderbar, was Gott es tut. Nochmal Vers 29. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weiß, strahlend. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm. Es waren Mose und Elia. Offensichtlich werden wir einander erkennen, wenn wir verherrlicht sind in der Ewigkeit im Himmel. Mose war noch immer Mose, Elia war noch immer Elia, waren erkennbar. Diese erschienen in Herrlichkeit, verherrlicht wie Jesus, und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Das jüdische Alte Testament war in zwei Teile eingeteilt, in zwei Kategorien. War das Gesetz und die Propheten. So haben sie das ganze Alte Testament zusammengefasst. Mose war im Denken der Juden der Repräsentant für das Gesetz. Elia war der, der die Propheten repräsentiert haben. Also repräsentieren hier das ganze Alte Testament. Und sie treffen sich hier mit Jesus, auf den das ganze Alte Testament hinweist. Und sie besprechen sich mit ihm. Und worüber sprechen sie? Über seinen Ausgang, das heißt über seinen Tod, über seine Auferstehung. Vielleicht haben sie all diese Prophetien besprochen, die im Alten Testament sind, die prophezeit haben, dass der Messias leiden wird und sterben wird für sein Volk und auferstehen wird. Angefangen von 1. Mose Kapitel 3, Vers 15, die erste Prophetie über Psalm 22, Jesaja 53, all diese Stellen, die der auferstandene Jesus den Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus waren, erklärt hat. Lukas 24 werden wir das lesen. Da spricht Jesus zu diesen enttäuschten, hoffnungslosen Jüngern. Der auferstandene Jesus, der spricht zu ihnen: O ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und dann sind die Jünger nach Hause gegangen und haben gesagt: Brannte nicht unser Herz in uns, während wir mit ihm unterwegs waren? Und er uns die Schrift geöffnet hat. Also hier haben wir ein herrliches Treffen. Wir haben drei verherrlichte Männer: Jesus und Mose und Elia. Wahrscheinlich haben die beiden Jesus ermutigt in seiner Mission, und das ist ein fünfter Punkt, den wir machen könnten. Gemeinschaft stärkt uns auch, unser Kreuz zu tragen. Deswegen sagt uns der Hebräerbrief: Lasst uns das Zusammenkommen nicht vernachlässigen als Leib Christi, sondern lasst uns aufeinander Acht haben, dass wir uns gegenseitig anreizen zu Liebe und zu guten Werken, dass wir uns gegenseitig ermutigen, Jesus nachzufolgen. Und lasst uns das konkret tun, heute. Was wirst du heute tun, um jemand anderen zu ermutigen? Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Vielleicht legt dir Gott was aufs Herz. Wir können einander dienen, wenn ich hier fertig bin mit der Predigt. Das ist eine wunderbare Situation. Ich mag diese Geschichte, weil während diese drei verherrlichten Männer sich unterhalten, fand gleichzeitig ein apostolisches Gebetstreffen statt. Und genauso wie im Garten Gethsemane, was haben die drei Apostel gemacht? Die haben geratzt. Die haben es verpennt. Die hatten irgendwie eine besondere Gabe, wichtige Momente zu verpennen. Und mich ermutigt das. Bist du schon mal eingeschlafen beim Beten? Das ist ein Tipp, den ich dir geben kann. Wenn du mal nicht schlafen kannst, fang an zu beten. Bist du schon mal eingeschlafen im Gottesdienst? Schon mal passiert, dass du irgendwie da sitzt mit deiner Bibel und du pennst weg und dann irgendwann fliegt die Bibel runter und alle wissen, dass du gepennt hast? Mir ist mal passiert, ich bin beim Lobpreisleiten mal eingeschlafen in Darmstadt, wo ich noch beide Gemeinden gemacht habe. Da habe ich fast nichts geschlafen die Nacht und dann habe ich gespielt und irgendwann habe ich statt zu singen zu lallen begonnen und war auch ein bisschen peinlich. Apostel ermutigen mich. Hey Leute, es ist gut, wenn ihr hier schlaft. Das ist viel besser, als irgendwo im Wirtshaus unterm Tisch zu liegen und zu pennen. Das ist okay. Und ich hoffe, dass es nicht ich bin, der euch einschläfert, sondern vielleicht der Blutdruck oder Schlafmangel. Ich mag das. Ich bin dankbar für die Jünger. Das waren keine Supermänner, sondern das waren ganz normale, schwache Menschen wie du und ich. Aber sie waren Jesus ganz hingegeben. Sie waren verfügbar für ihn. Und so konnte er Großes durch sie tun. Ich bin auch dankbar, dass die Bibel so ein ehrliches Buch ist. Dass sie uns ehrlich die Schwächen der Apostel zeigt. Das ist für mich ein Beweis, dass es wirklich wahr ist. Dass es wirklich von Gott inspiriert ist. Denn wenn die drei Jungs das in der Hand gehabt hätten, dann wäre es ihnen wahrscheinlich peinlich gewesen, dass das in der Bibel steht. Hätten die das nicht stehen gelassen, diese Berichte über ihre Schwächen. Vers 32, Petrus aber und die mit ihm waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Eine völlig abgefahrene Situation. Die wachen auf, sehen Licht und dann sind da die Superhelden Israels. Mose und Elia und Jesus und die strahlen alle, die sind verherrlicht. Bin mir sicher, die Jungs waren sich nicht ganz sicher, ob sie geträumt haben oder ob das echt war, was sie da gesehen haben. Und ich mag den Petrus, Vers 33. Und es geschah, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Und lass uns drei Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Ich mag das. Petrus wusste nicht, was er sagen soll, also sprach er. Typisch Petrus. Dir schon mal passiert? Irgendeine peinliche Situation, du weißt nicht, was du sagen willst, irgendwie ist peinlich, dass niemand was sagt, also sagst du irgendwas und nachher denkst du, hätte ich mir nur auf die Zunge gebissen, das war so dumm, was ich da gesagt habe. Das war so unpassend. Meistens sagen wir dumme Dinge in solchen Situationen. Wahrscheinlich war der Petrus verwirrt. Er ist aufgewacht, was geht denn da ab? Vielleicht war es ihm peinlich, dass er geschlafen hat und er wollte so tun, als hätte er eh alles mitgekriegt. Und sagt halt irgendwas. Mir ist es mal passiert in der Schule. Ich bin so eingepennt im Matheunterricht irgendwo und dann hat der Lehrer gesagt, hey Günther, rechnest du weiter? Und ich habe auf die Tafel geschaut und da war irgendeine Formel und ich habe gelesen, ja 2g und 3x irgendwas. Das Problem war, es war kein g, es war ein y. Ne? Er hat einfach schlampig geschrieben, der Professor. Und ja, war ein bisschen peinlich, haben alle mitgekriegt, dass ich gepennt habe, dass ich nicht aufgepasst habe. Aber spannend hier, der liebe Petrus unterbricht hier ein Gespräch zwischen Jesus und Mose und Elia, um seine Weisheit von sich zu geben. Und was sagt der Petrus? Es ist so gut, dass wir hier sind, wirklich. Lass uns drei Hütten bauen. Wozu soll das gut sein? Jesus, dir eine und Mose eine und Elia eine. Aha. Stellt hier die drei auf eine Stufe. Ne? Drei Denkmäler bauen. Eine für dich, Jesus, eine für Mose und eine für Elia. Vielleicht wollt ihr auch einfach sagen, es ist so gut hier zu sein, lass uns einfach hier bleiben. Am Berg der Herrlichkeit. Lass uns Hütten bauen, lass uns das Ganze ein bisschen befestigen. Wir ziehen uns in unser Kloster zurück, oben auf dem Berg der Herrlichkeit. Aber das war nicht Gottes Plan, dass die Jungs alleine am Berg der Herrlichkeit rumgehangen sind mit Jesus. Das ist auch nicht sein Plan für uns. Wenn wir weiterlesen, es gab was zu tun. Es gab Menschen zu dienen, die hatten eine Seelsorgeverabredung, als sie runterkamen von dem Berg. Es gibt Menschen zu dienen. Und wie gesagt, Jesus und Mose und Elia haben gerade besprochen, dass Jesus in Jerusalem sterben wird und auferstehen. Das war der Plan. Wie auch immer, auf jeden Fall war es nicht durchdacht, was der Petrus gesagt hat, und es war ziemlich unpassend und wohl ziemlich peinlich für ihn. Als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Hat ihn mal im Schatten gestellt. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkamen. Wolke im Alten Testament war oft verbunden mit der Manifestation von Gottes Herrlichkeit. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte: Dieser ist mein geliebter Sohn. Ihn hört. Und während die Stimme geschah, war Jesus wieder allein. Und sie schwiegen und verkündeten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Wer hätte es ihnen auch geglaubt? Stell mir das so vor. Gott spricht und er stellt die Jünger in den Schatten. Und ich stelle mir vor, dass da irgendwie so ein Lichtspot auf Jesus gerichtet war. Und Gott, der Vater, spricht: Schh, Petrus. Hey, dieser ist mein geliebter Sohn. Ihn hört. Auf wen hörst du in deinem Leben? Wie bildest du dir deine Meinung? Von wem lässt du dich beeinflussen? Ist es Jesus? Hörst du auf ihn? Ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Ich bin so froh, dass Gott spricht zu uns, dass wir sein Wort haben, dass Jesus zu uns spricht. Weil hier in der Bibel, da haben wir den weisesten und den heilsten und den besten Rat, den es überhaupt gibt. Jesus ist der wunderbare Ratgeber, Jesaja Kapitel 9. Er weiß, wie wir am besten funktionieren. Er ist unser Konstrukteur. Er ist der allmächtige, allwissende Gott. Und er ist die Wahrheit. Er hat gesagt: Ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Und er spricht zu uns. Das ist so wunderbar. Das ist der Grund, warum wir das Kreuz auf uns nehmen können und Jesus nachfolgen. Wir folgen einem wunderbaren Ratgeber nach, der am besten weiß, was gut für uns ist, was heil für uns ist, was richtig ist und wahr ist. Und er sagt uns es sogar. Und Gott sei Dank. Ich bin so dankbar, dass Gott zu uns spricht, dass er nicht schweigt. Ich bin jemand, der leicht angenervt ist von so Talkshows, wo irgendwelche Typen im Kreis rumsitzen und die diskutieren dann irgendein Thema, sagen wir, Leben nach dem Tod. Und dann sagt der eine das: Ich bin der Meinung. Der andere sagt: Ich bin der Meinung. Nee, ich bin der Meinung, die Außerirdischen, was immer. Bla, 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 bla. Und irgendwann denke ich mir: Wen interessiert denn eure Meinung? Was ich wissen will, ist nicht irgendwo Meinungen von irgendwelchen begrenzten, subjektiven Menschen. Bla, bla, bla. Was mich interessiert, ist Wahrheit. Wie wird es denn wirklich weitergehen, wenn wir gestorben sind? Wo werden wir die Ewigkeit verbringen? Gott sei Dank, wir haben Wahrheit. Wir können es wirklich wissen. In Johannes 6, als viele Leute Jesus verlassen haben wegen dem, was er gesagt hat, sprach er zu seinen Jüngern: Wollt auch ihr mich verlassen? Und Petrus antwortet: Meister, wohin sollen wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Wirklich, wenn du Jesus nicht nachfolgst, wem willst du nachfolgen? Wohin willst du denn gehen? Wenn wir nicht ihm haben, wenn wir nicht Gott haben, der zu uns spricht, dann alles, was dir bleibt, sind irgendwelche Meinungen von subjektiven Menschen. Irgend so subjektives Bla, 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 bla. Ich habe meine Meinung, du hast deine Meinung. Was für mich wahr ist, ist für mich wahr. Was für dich wahr ist, ist für dich wahr. Was für dich richtig ist, ist für dich richtig. Was für mich richtig ist, was für dich gut ist, ist für dich. Leeres Zeug. Und Ungewissheit, wie es nach dem Tod weitergeht ohne Jesus. Hast du keine Hoffnung hier und jetzt in diesem Leben, und du hast auch keine Hoffnung für die Ewigkeit. Und keinen Sinn. Aber Gott sei Dank, Jesus spricht. Das ist wunderbar. Wir sind reiche Menschen, dass wir hier sein Wort haben können und lesen können, dass er sich uns selbst offenbart, wie wir heil leben können, wie wir in Beziehung mit ihm kommen können, wie wir gerettet werden können. Das ist wunderbar. Hörst du, was Jesus heute sagt? Hörst du, was er spricht? Bist du dir sicher, dass du ewiges Leben hast? Dass du die Ewigkeit in Gemeinschaft mit Gott verbringen wirst, in seiner Herrlichkeit? Die wichtigste Frage, es gibt im Leben eines Menschen. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Weil er ist der Einzige, der für deine Schuld bezahlt hat. Das hat sonst kein anderer gemacht. Deswegen kann auch kein anderer dir ewiges Leben anbieten. Und er ist der Einzige, der dich so sehr liebt, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Größere Liebe hat niemand, hat Jesus mal gesagt, als dass jemand sein Leben gibt für seine Freunde. Es liegt niemand mehr als Jesus. Niemand anderer hat es für dich getan. Niemand anderer ist für dich gestorben. Jesus liebt dich so sehr. Und er ist der Einzige, der dich wirklich verändern kann. Und er ist die Wahrheit. Wenn wir mit ihm leben, wenn wir tun, was er sagt, dann wird es richtig sein und gut sein und heil sein. Das ist wunderbar. Lass uns dranbleiben an Jesus. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort an uns heute Morgen. Ich möchte einmal mehr beten, dass du es uns persönlich machst. Schenk uns geistige Klarheit. Schenk jedem Klarheit, wo er steht. In Beziehung zu dir, Gott. Dass wir uns nichts vormachen, dass wir nicht religiös sind und in Wirklichkeit verloren sind. Und ich danke dir, Jesus, dass du alles getan hast, damit wir gerettet werden können und ewiges Leben haben können, Gemeinschaft mit Gott. Dass du für unsere persönliche Schuld gestorben bist. Und wir das in einem einfachen Gebet annehmen können, wo wir einfach sagen, ich vertraue mich dir an. Ich bin ein Sünder. Ich glaube, dass du dafür bezahlt hast. Ich nehme das jetzt für mich an, das soll für mich gelten. Komm in mein Leben. Sei du mein Retter, sei du mein Herr. Ich will mich selbst verleugnen, Nein sagen zu mir und dir nachfolgen. Nicht mehr länger mein Leben leben, sondern dein Leben leben. Für dich leben, nicht für mich. Und ich danke dir, Herr, während wir dich betrachten, dass du uns veränderst und dass du uns zu immer heileren und glücklicheren und reicheren Menschen machst. Das ist wunderbar. Segne uns heute noch, wenn wir zusammen sind, wenn wir miteinander essen, Gemeinschaft haben. Hilf uns, einander zu ermutigen. Der Herr segne euch diese kommende Woche. Bleibt nah dran an ihm. In Jesu Namen. Amen.